Herzlich willkommen zum Podcast hier aus der Galerie Laatzer in Kurzrickenbach. Bodensee Podcast TV, nicht TV, sondern Audio und TV quasi. Heute mit unserem ersten Gast, Hermann Merz ist da. Er ist ein pensionierter Polizist aus Kreuzlingen. Hermann, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo Patrick, grüß dich.
Wir sprechen über dein spannendes Berufsleben, aber auch noch über andere Dinge, die im Prinzip gefolgt sind. Kannst du dich mal kurz vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du denn überhaupt bist?
Ja, klar, in kurzen Zügen. Also ich bin 71 Jahre jetzt und ich bin auch in Kreuzlingen aufgewachsen. War natürlich einige Zeit beruflich in diversen Ortschaften im Kanton wohnhaft. Und wie soll ich sagen, wie ich zur Polizei gekommen bin, Stichwort Rezession. In den 70er Jahren, da herrscht die Rezession. Ich hatte eine Lehre gemacht als Hochbauzeichner beim Architekturbüro Felber hier in Kreuzlingen und einige Gebäude tragen auch noch ein bisschen meine Handschrift, wie zum Beispiel das Hochhaus, das jetzt lange Zeit saniert wird, oder das Schlössli Bottikofen und so weiter. Also es herrschte Rezession, Arbeit war nicht gut zu finden und so hatte ich mich entschlossen, zur Polizei zu gehen, weil ich ohnehin sehr interessiert war an Kriminalfällen und so weiter.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich habe mich entschlossen, zur Polizei zu gehen. Da macht man ja auch eine Ausbildung. Wie lange hat die gedauert?
Die dauerte ein Jahr. Mhm. Und es gab natürlich eine Aufnahmeprüfung, Auswahlverfahren und so weiter. Die dauerte ein Jahr und nachher war man Polizeibeamter.
Was muss man sich vorstellen? Was musstest du da machen? Was?
Ja, das sind natürlich die diversen Gesetze, die es gibt, vor allem Straßenverkehrsgesetz, der Strafprozessordnung, aber auch teilweise andere Gesetze wie das Marktgesetz und so weiter. Die Palette, die war sehr groß, dann war noch die körperliche Ertüchtigung natürlich, war auch ein besonderer Bestandteil der Ausbildung, ja. Und auch noch Praktikum, je nachdem, auf der Straße oder sonst was.
Wenn du das mal zusammenfassen würdest, was du dann in deiner beruflichen Laufbahn, sie war knapp 30 Jahre, oder?
Nein, knapp 40 Jahre.
Knapp 40 Jahre, Entschuldigung. Ja. Die 10 Jahre, die machen wir noch drauf, gar kein Thema. In den knapp 40 Jahren hast du ja auch einige Stationen durchlaufen. Also wir kommen da bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Aber kannst du das mal zusammenfassen, in welchen Bereichen du die Polizei dann kennengelernt hast, damit der Zuschauer langsam mal ein Gespür dafür bekommt, welches mannigfaltige Fachwissen du denn über die Laufe der Zeit erhalten hast.
Ja, also zu Beginn meiner Karriere war ich ein Jahr in der Verkehrspolizei in Frauenfeld und nachher bekam ich einen Job beim Polizeiposten Sulgen, aber eigentlich auch nur aufgrund der Tatsache, dass ich mich fürs Diensthundewesen interessierte damals schon. Ich konnte mir dann einen Diensthund anschaffen und so war ich 5 Jahre beim Polizeiposten Sulgen auf einem Zweierposten. Da erledigte man natürlich alle Dinge, die anfallen, von Unfällen, außergewöhnlichen Todesfällen, Brandfällen und so weiter. Anschließend kam ich nach Frauenfeld zurück, da war ich kurze Zeit auf der Notrufzentrale, knappes Jahr, und wechselte dann zum Erkennungsdienst, hieß er damals, heute heißt er Kriminaltechnischer Dienst. Dort war ich 7 Jahre und konnte natürlich so in sämtlichen Sparten wieder Erfahrungen sammeln. Nachher kam ich auf die Notrufzentrale. Da war ich schließlich bis zu meiner Pensionierung im Jahr 2014.
Mhm. Da möchte ich mal direkt einsteigen, weil du hast mir im Vorfeld ja schon ein paar Storys schriftlich mal gegeben, dass ich mal einen Einblick habe in das, was du an spannenden Geschichten erlebt hast. Aber aus der Notrufzentrale, da habe ich eigentlich keine Informationen. Gibt es da etwas spontan, was dir einfällt, wo du sagst, boah, meine Güte, da bin ich nach Hause, da brauchte ich erstmal einen Schnaps. Oder was passiert da?
Ja, natürlich. Es gab schon gewisse Anrufe der Bürger, die einen Beschäftigten auch nach dem Dienst noch, je nachdem, das konnten familiäre Sachen sein, es konnten tragische Sachen sein natürlich. Und ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Anrufer, der damit drohte, sich umzubringen. Und ich musste dann eigentlich dauernd mit ihm sprechen, obwohl ich eigentlich kein so Verhandler bin. Oder es gibt ja heute ausgebildete Leute, die sich mit solchen Leuten beschäftigen. Aber das musste ich alles aus dem Stegreif machen. Das ist mir eigentlich geblieben. Es ging dann mehr oder weniger gut aus. Man konnte den Mann, ich sage jetzt mal, überwältigen und dass er sich keinen Schaden zufügen konnte. Das sind solche Sachen. Aber da kommt natürlich so vieles auf einen zu. Ein Anruf nach dem anderen. Das wechselt von Verkehrsunfall zu Familienstreitigkeiten oder man weiß nie, was kommt.
Also immer so eine Art Blackbox.
Ja, richtig. Ja. Von einer Minute auf die andere kann die Notrufzentrale nur so von Leuten wimmeln, wenn es losgeht, auch mit einer Alarmverhandlung, wenn ein Raubüberfall war oder sonst was. Man weiß also nie, was auf ihn zukommt.
Also das heißt, wenn du im Dienst bist, dann warst du unter Adrenalin? Die Zeit, wo du am Telefonhörer hingst und danach konntest du dich dann entspannen. Also ja, das muss doch ein wahnsinniger Kick sein, weil du halt nicht weißt, was kommt.
Ja, natürlich. Nein, zwischendrin, also die Erfahrung bringt es natürlich, dass man zwischendrin gleich wieder mal sich beruhigt. Natürlich weiß man nicht, was kommt und man handelt diesen Fall ab und vielleicht klingt das Telefon schon wieder in einer anderen Sache. Man muss vielleicht einige Dinge gleichzeitig bewältigen, je nachdem. Das ist die Erfahrung dann. Man legt sich natürlich schon ein bisschen ein dickes Fell zu.
Spannend. Das klingt spannend. Aber deine ersten Zeit, um da mal die Brücke zu schlagen, da warst du so eine Art Streifenhörnchen, hast du mir ja eben erzählt.
Ja, das ist richtig. Ja.
Bei der Verkehrspolizei. Ist da der Fall aus dem Sommer 76 mit dazu zu zählen?
Ja, das ist einer der wichtigsten Fälle.
Dann lese ich jetzt mal vor, was du zu dieser Story geschrieben hast und dann steigen wir mal ein in diese Geschichte.
Ja, okay. Ich hoffe, die Hörer interessieren sich dafür.
Ja, das hoffe ich auch. Also legen wir los. Ein 38-jähriger Druckist aus Adorf sah sich im Jahr 1976 dem unmittelbar bevorstehenden Konkurs gegenüber. In der Nacht auf den 30. Juni brachte er aus Angst der drohenden Schmach zuerst seine Frau um und Stunden später seinen 12-jährigen Sohn und sein 1-jähriges Töchterchen. Daraufhin legte er Feuer in seinem Haus, lud sein Sturmgewehr und fuhr mit seinem Wagen weg. Dieser wurde im Verlauf des Nachmittags in einem Waldstück in der Nähe von Adorf aufgefunden und die Polizeiführung ging davon aus, dass er sich dort irgendwie selbst gerichtet hat. Aufgrund der hereinbrechenden Dunkelheit sollte das Waldgebiet erst am nächsten Tag großflächig durchsucht werden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Auto jedoch nachts überwacht. Mein Kollege und ich meldeten sich freiwillig, denn am nächsten Tag würden wir einen Ruhetag beziehen können. Aha.
Ja, okay. Das war natürlich schon eine Überlegung wert.
Okay. Ich hatte soeben erst die Polizeischule abgeschlossen und mein Kollege war bereits schon ein Jahr im Dienst. Also beide waren eigentlich noch sehr unerfahren. Wir legten uns auf eine Entfernung von etwa 30 Meter hinter einem Gebüsch auf die Lauer. Handfunkgeräte, geschweige denn Handys, gab es noch nicht. Auch die sonstige Ausrüstung war für solche Einsätze im Vergleich zu heute unvollkommen. Man bedenke, das war vor fast 50 Jahren. Mein Kollege und ich dachten natürlich auch, dass es eine ruhige Nacht geben würde. Doch etwa um 22 Uhr hörten wir plötzlich Schritte und unser Adrenalinspiegel stieg an. Aus unserem Versteck heraus konnten wir im Dunkeln beobachten, wie sich ein Mann zum abgestellten Auto begab, das Sturmgewehr an den rechten Kotflügel stellte und sich dann halbwegs auf den Beifahrersitz setzte. Auf Kommando stürmten wir dann los und wir konnten den dreifachen Mörder überwältigen und festnehmen. Boah, okay, also ich komm's frisch aus der Polizeischule und ja, hast jetzt deinen ersten Mörder geschnappt. Adrenalinspiegel, das habe ich ja schon vernommen oder schon vorgelesen. Wie fühlt man sich in so einem Moment? Also erstmal, dass der Mörder noch lebt, wovon ja gar nicht ausgegangen wurde. Und dann hockt ihr da über die Nacht, raucht eine Fluppe nach der anderen und plötzlich taucht der Mann auf. Was geht da in einem vor?
Also wir hatten es eigentlich ziemlich gemütlich dort in dem Gebüsch. Wir haben uns unterhalten, ja, geraucht haben wir auch. Haben also nicht Alkohol getrunken, aber wir hatten Getränke dabei, haben uns so ein bisschen verpflegt und haben natürlich niemals damit gerechnet, dass der Täter doch noch lebt. Und als wir da die Schritte hörten, da fing das Herz schon an zu pochen, das ist ganz klar. Und es wird einem warm, und aber das waren Entscheidungen dann in Sekunden, die wir treffen mussten. Und Adrenalinspiegel war sehr hoch, klar. Mhm. Aber das hat uns, glaube ich, auch beflügelt, vorzustürmen. Und glücklicherweise ging es gut aus. Also das Sturmgewehr, das war an einem Ort deponiert, wo der Täter nicht gleich herankommen konnte, und das gab uns die Zeit, um ihn zu überwältigen.
Aber ihr wusstet zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob der Mann nicht irgendwie im Handschuhfach noch eine Waffe hat?
Das wussten wir nicht, nein. Aber wir gingen davon aus, dass er jetzt eigentlich nur das Sturmgewehr hat, weil er war nicht dafür bekannt, dass er sonst in einem Sportschützenverein war oder sonst was. Mhm. Naja, eben, das ging alles sehr schnell dann.
Aber wie habt ihr euch dann entschieden, oder was ist jetzt polizeimäßig richtig? Einer beobachtet die Situation, zückt die Waffe, und der andere überwältigt den Täter? Oder habt ihr euch mit beiden Leuten auf den Mann gestürzt? Oder wie lief das?
Ja, also wir haben schon die Waffen gezogen, das war klar. Wir haben auch beim Heranlaufen laut gerufen, Polizei. Also das musst du dir vorstellen, wir haben geschrien natürlich, und solche Situationen erschrecken natürlich andere Leute, wie jetzt diesen Mann auch. Der war auch total überrascht. Das Überraschungsmoment war bei uns. Mhm. Und deshalb war er eigentlich auch fast wie gelähmt, als wir praktisch vor ihm standen und ihn aus dem Auto zogen und fesseln konnten.
Wie der Fall jetzt dann weitergelaufen ist, er ist anscheinend verurteilt worden, und
richtig.
Was aber passiert ist, das hast du nicht mehr.
Nein, das habe ich nicht mehr groß verfolgt. Ich habe es auch nicht mehr im Kopf, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Das weiß ich nicht.
Kommen wir zur nächsten Geschichte. Also als du beim damaligen Erkennungsdienst warst, also heute kriminaltechnischer Dienst, da bist du zugeteilt worden, und du schreibst, eines Abends im Sommer wurde ich zu mehreren Einbrüchen in einem Einfamilienhausquartier in Pfinnen gerufen. Während ich mit der Spurensicherung beschäftigt war, hörte ich immer wieder den Zeugenaussagen zu. Aufgefallen zur vermeintlichen Tatzeit war ein Auto mit französischen Kontrollschildern im Quartier. Am nächsten Tag fuhr ich in Zivilkleidung mit dem Dienstwagen nach dem Mittagessen von Wellhausen kommend nach Frauenfeld. Eingangs der Stadt kam mir ein Auto mit französischen Schildern entgegen, besetzt mit drei dunkelhäutigen Personen. Ich wendete daraufhin meinen Wagen, wobei das Zielfahrzeug bereits aus meinem Blickwinkel verschwunden war. Ich sicherte dies dann aber bei der Tankstelle, die sich gegenüber dem heutigen Polizeikommando befindet. Die drei Insassen tankten ihr Auto auf, ich hielt dort ebenfalls an und hielt die Personen im Auge, wobei ich über Funk um Unterstützung für eine Personenkontrolle anforderte. Gleich darauf bezahlten sie und wollten abfahren. Ich hielt sie dann aber kurzerhand an, wies mich aus und verlangte die Ausweise. Eine Person begab sich dann einmal noch auf die Toilette. Gleich darauf erschien der angeforderte Patrouillenwagen, und wir hatten uns dazu entschlossen, die drei Personen beim Polizeikommando einer genaueren Überprüfung zu unterziehen. Meine beiden uniformierten Kollegen führten den Transport aus, und ich warf noch einen Blick in die Toilette der Tankstelle. Und was fand ich dort im Papierkorb? Eine Fotokamera. Ich nahm diese mit. Bei der Überprüfung und Effektenkontrolle der drei Personen kamen diverse gefälschte Ausweise ans Tageslicht, weshalb die Personen in Untersuchungshaft gezogen wurden. Der Film in der Kamera wurde dann durch den Erkennungsdienst entwickelt, und die Bilder zeigten Aufnahmen von einem Balkon in einem Wohnquartier in Frauenfeld. Die Wohnung konnte dann ermittelt und ebenfalls überprüft werden. Sie wurde von einigen Tamilen bewohnt, und überall fand man Diebesgut. Der Wert des Diebesgutes belief sich auf etwa 500.000 Franken. Ja, das ist schon harter Tobak.
Damals eine halbe Million.
Ist schon ganz viel. Ganz kurz zur Verständnisfrage. Bei der Überprüfung und Effektenkontrolle, was ist denn eine Effektenkontrolle?
Die Personen werden abgetastet. Sie haben sich teilweise zu entkleiden und man fand jetzt zum Beispiel die falschen Ausweise in den Schuhen der Personen. Mhm. Jeder hatte einen gefälschten Ausweis dabei, nebst anderen Ausweisen. Die Effekten werden so überprüft und näher angeschaut. Oder?
Jetzt hast du das als besonderen Fall hier mal zu Papier gebracht und beschrieben. Sowas ist dir aber bestimmt häufiger in dieser Zeit passiert, dass du Leute zumindest verfolgt hast, die Diebesgut an Bord hatten. Ist dir das nur in dem Fall gelungen oder hast du noch andere Fälle, wo ihr als Polizei Erfolg melden durftet?
Nee, das war schon der größte Fall insofern. Und das war auch der Meister Zufall, kann man so sagen, dass ich das Fahrzeug gesichtet habe. Und überhaupt, dass ich die Informationen hatte von den Zeugen am Tatort. Oder? Sonst wäre ich da niemals drauf gekommen mit diesen Leuten. Andere Dinge im Erkennungsdienst, von dem her gesehen, da werden wir erst später dazu gerufen. Da ist man nicht schon zu Beginn vor Ort, wie jetzt die Streifenpolizisten oder sonst wer. Das ist schon klar.
Jetzt war ja schlau, dass du schon Kollegen dazu geordert hattest oder schon über Funk informiert hattest. Von daher warst du recht entspannt, als du diese Ausweiskontrolle durchgeführt hast. Hattest du keine Angst, dass sie dann doch irgendwie ins Auto steigen und wegfahren?
Ich habe das natürlich in Betracht gezogen, das ist ganz klar. Aber sie mussten sich ja im Prinzip auch ein bisschen unauffällig verhalten und waren gewillt, Auskunft zu geben, sonst wären sie total verdächtig gewesen natürlich, oder? Also konnte ich die Ausweise mal zuerst einsammeln bei der Tankstelle und damit hatte ich mal was in der Hand, damit sie nicht wegfuhren im Prinzip. Aber die Patrouille, die kam wirklich dann ziemlich schnell in diesem Moment und wir konnten das weiter überprüfen.
Jetzt dieses Szenario, das du beschreibst, das gibt es ja auch noch heute. Also es gibt ja immer noch diese Banden, egal von welcher ethnischen Gruppe oder aus welchem Land stammt. Aber das Diebesbanden hier in die Schweiz kommen und auskundschaften und zum Tag X dann zuschlagen und dann meist in Serie. Das hast du aber während deiner aktiven Zeit auch bestimmt häufiger erlebt, dass sowas stattfindet.
Ja, einfach nur in einem anderen Rahmen, weil du musst bedenken, das waren 40 Jahre früher wieder. Wie ich vorher schon gesagt habe, mit den heutigen Kommunikationsmitteln, der Technik und allem, deren sich die Täterschaft ja eigentlich auch bedient, nicht nur die Polizei, wird es immer schwieriger, Erfolge zu haben. Aber das waren andere Zeiten noch. Mhm. Und ich muss sagen, damals Kanton Thurgau war und ist auch heute noch ein bisschen ein ländlicher Kanton, nicht wie die Verhältnisse in Zürich oder Bern oder Basel in den Hauptstädten.
Obwohl sowas immer mal wieder in der Zeitung oder bei den Polizeimeldungen zu lesen ist und man hört, und da muss ich dir widersprechen, man hört auch von Erfolgen, dass Täter geschnappt wurden, aber dann halt vielleicht das Diebesgut schon irgendwie weiter gelangt ist und man nicht immer alles zurückbekommt.
Ja, natürlich. Vielleicht auch im Nachhinein. Die Spurenauswertung, auch Täter machen Fehler und die Spurenauswertung führt einem vielmals zum Erfolg dann, oder? Mit den heutigen Mitteln, oder? Wie zum Beispiel mit der DNA, die gab es vor 40, 50 Jahren auch noch nicht. Die DNA-Auswertung, das kannte man noch nicht. Heute ist das gang und gäbe, oder? Die kleinsten Spuren können einen zu einem Täter führen.
Aber das mittlerweile auch nach 40 oder 50 Jahren, weil auch damals hat man ja schon Beweismaterial gesichert, ob das nun Kleidungsstücke, Haarproben oder Blutproben sind. Die werden dann heute mit modernsten Mitteln und Technik dann doch wieder aufgerollt, solche Fälle.
Ja, richtig. Das macht man schon, vor allem bei Gewaltdelikten, Tötungsdelikten. dass man irgendwann den Fall nochmals aufrollt und versucht, mit den heutigen technischen Mitteln, die der Polizei zur Verfügung stehen, dass man hier zum Ziel kommt. Es besteht ja mittlerweile auch eine internationale Datenbank, auf die man zurückgreifen kann, ob mit dem Fingerabdrucksystem oder eben DNA. Das wird so eigentlich immer besser.
Mhm. Auch der Abgleich von Fotos und Gesichtern.
Gesichtserkennung. Oder, das ist wahnsinnig, was heute besteht auf dem Markt, sage ich jetzt mal so. Oder?
Bist du diesbezüglich ein KI-Befürworter, weil KI natürlich ganz schnell Daten sammeln und dann ausspucken kann und eigentlich da schon zu schnellen Informationen kommt?
Alles hat etwas Positives und etwas Negatives, das ist ganz klar. KI kann positiv sein für gewisse Dinge, aber es ist auch gefährlich, wenn man sich nur darauf verlässt. Ich hoffe nicht, dass KI einmal das menschliche Denken und das menschliche Bauchgefühl, das Kribbeln im Bauch ersetzen kann.
Ja.
Weil das gibt es auch manchmal. Ich denke mir oftmals, wie es in dem Fall mit den Franzosen, man sollte sich meistens nach dem ersten Gedanken richten. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt dort nicht umgedreht hätte, um sie zu verfolgen, dann wären sie weg gewesen. Der erste Gedanke ist vielmals gut.
Jetzt kommen wir vom Menschen mal zum Hund, weil das ist dann auch noch dein zweites Standbein gewesen oder der zweite Teil deiner 40-jährigen Dienstzeit. Du bist im Diensthundewesen aktiv gewesen. Warum? Welche Beziehung hast du zum Tier, zum Hund?
Eine sehr gute. Wir hatten schon zu Hause, als ich noch Kind war, hatten wir schon Hunde, also zwei Dackel, die ich sehr gern mochte. Beziehung war eigentlich immer da. Und während der Polizeischule, da durften wir eine Polizeihundeprüfung mitverfolgen und die hat mich fasziniert. Von da an war ich gewillt, ebenfalls einen Diensthund anzuschaffen und zu halten.
Und du hattest in deiner Zeit, du hast es mir mal aufgeschrieben, zwei Schäferhunde und einen Dobermann. Wer war jetzt da der Schutzhund und wer war der Drogenspürhund?
Also eigentlich wären alles Schutzhunde gewesen. Der erste, das war ein Schäferhund, der war Schutzhund sein ganzes Leben, Dienstleben lang. Und der zweite Diensthund, der... Ja, den wollte ich nicht quälen, indem ich ihn dazu zwinge, dass er andere Leute beißt. Es war ein lieber Hund.
Okay. Oder? Also er konnte schon aggressiv sein, wenn du das wolltest.
Ja, je nachdem. Man hat ihn schon so erzogen, damit man sagen konnte, pass auf oder so. Und dann die Befehle kannten sie schon. Also ich muss berichten, ich habe gerade gesagt, ein Schäferhund, das war der Dobermann zwischendrin so. Entschuldigung, aber auch er war sehr verspielt und ich konnte ihn dann erfolgreich zu einem Drogenspürhund ausbilden, weil das Spiel bei der Ausbildung ist ja eigentlich die Hauptsache.
Mhm. Ja, mit diesem Hund oder mit einem dieser Hunde hast du auch eine Story verfasst, die ich mal kurz vorlese. Während meiner Dienstzeit in Sulden wurde einmal ein etwa 16-jähriger Bursche vermisst. Er galt als suizidgefährdet und war offenbar mit dem Fahrrad unterwegs. Sein Vater fand dann das Velo am Rand eines Waldstücks. Damit der Vater bemerkte, dass die Polizei nicht untätig ist, setzte ich dann meinen Hund beim Velo in Begleitung des Vaters auf eine eventuell vorhandene Fährte an. Eigentlich glaubte ich nicht, dass irgendein Erfolg am Ende zu verbuchen sei. Aber eben, der Vater war zumindest beruhigt, dass die Polizei etwas unternahm. Der Hund führte uns dann kreuz und quer durch den Wald und ich wollte schon bald einmal abbrechen, als er uns dann zu einem Baum führte, wo wir die gesuchte Person auffanden. Und der Junge hatte sich dort leider das Leben genommen. Er hatte sich erhängt.
Richtig, ja.
Für dich und für den Vater war das im Prinzip deine erste Leiche, die du gesehen hast? Für den Vater, seinen Sohn zu sehen, das muss doch ein Albtraum gewesen sein.
Nein, also meine erste Leiche war es ganz sicher nicht. Ich hatte schon in der ersten Woche, als ich beim Polizeiposten Sulgen anfing, hatte ich mich schon mit einem außergewöhnlichen Todesfall zu beschäftigen. Übrigens auch ein Teenager. Und die Sache mit dem Vater im Wald, die war natürlich... Ja, dumm, sage ich jetzt einmal. Aufgrund der Wetterverhältnisse dachte ich nicht, dass der Hund einen Erfolg bringt, weil von der Fährte her und allem erschien es mir unmöglich. Und darum ließ ich den Vater hinter mir herlaufen.
Oder? Und das ist nur ein
damit,
Fehler.
Das ist ein damit, Fehler. Ja, damit er sah, man macht etwas, oder? Und ja, schlussendlich waren wir dann doch noch erfolgreich in dem Sinn. Und aber der Vater war so weit gefasst, weil der Knabe oder der Junge, der war ja suizidgefährdet, das war bekannt. Mhm.
Was muss man dann machen? Was sind dann die nächsten Schritte? Was macht der Hund? Fängt er dann an der baumelnden Leiche zu zerren oder muss man den zurückhalten? Muss man den Vater zuerst aus dem Blickwinkel bringen? Muss man dann funken? Was sind so die Handlungsabläufe? Was macht der Polizist Hermann Merz in dieser Situation?
Ja, der Hund, der darf natürlich nichts machen an der Leiche, das ist ganz klar. Der Hund wird etwas abseits abgelegt, da hat er seine Ruhe und ja, muss sich dann auch um den Vater kümmern und auch um die Bergung schlussendlich der Leiche. Aber das war dann eigentlich nicht mehr im Beisein des Vaters. Ich habe dann auch meinen Kollegen orientiert auf der Station, der ist dann auch noch gekommen zur Verstärkung und so konnten wir das eigentlich lösen. Es ist immer ein bisschen diffizil, wenn ein Familienangehöriger dabei ist, je nachdem.
Und dann gibt es ja auch noch die Spurensicherung, weil es muss ja auch ausgeschlossen werden, dass er nicht umgebracht wurde, sondern dass er Suizid begangen hat.
Ja, richtig. Also früher, wie soll ich das sagen, früher kam auch noch der Statthalter, hieß er, auf den Platz bei einem Todesfall und der entschied dann eigentlich, braucht es noch eine Spurensicherung oder nicht. Damals, dieser Fall, der war ziemlich klar. Mhm. Das benötigte man nicht.
Wie geht man abends nach Hause? Sagt man, toll, wir haben heute was geschafft, ein Fall wurde gelöst. Oder ist man da doch irgendwo empathisch und ja, braucht vielleicht mal ein Bierchen?
Ja, das sowieso. Also solche Sachen bewegen einen schon und beschäftigen einen noch eine Weile. Wie ich vorhin noch sagte mit dem anderen Teenager, das war in der ersten Woche, da musste ich im Picketdienst ausrücken, weil der sogenannte Regionaldienst, der war nicht verfügbar. Ein Junge, der sich, man sagt, einen autoerotischen Unfall hatte in einer Scheune, in einem Bauernhof. Und wenn ich jetzt an diesem Bauernhof vorbeifahre, auch heute noch, so rieche ich oder meine ich, rieche ich Heu. Mhm. Das geht einem einfach immer nach, solche Dinge.
Also das heißt, du assoziierst das jetzt mit dem Geruch, den dir damals da in die Nase gestiegen ist.
Richtig, ja. In der Scheune drin, da war Heugeruch und so weiter. Und das ist aber nur an diesem Ort so, wenn ich dort dran vorbeifahre. Mhm. Dann meine ich, ich spüre oder ich rieche es Heu.
Du hast drei große Teilbereiche der Polizei im Prinzip ja jetzt abgedeckt. Mit Diensthundeführer, mit der Notrufzentrale, Streifendienst, Erkennungsdienst dann zu sein. Gibt's da deinen Favorite? Sagst du, ja, also das in der Notrufzentrale, das war Action pur oder das fand ich besonders spannend?
Nein, ganz klar ist der heutige kriminaltechnische Dienst natürlich sehr interessant. Aber ich hatte mich damals ein bisschen übernommen von der Arbeit und musste deshalb ein bisschen kürzer treten. Das war halt so. Aber eigentlich wäre ich immer gern zur Kripo gegangen, Kriminalpolizei. Aber das war jetzt nie der Fall.
Da können wir doch die richtige Brücke schlagen, denn jetzt kannst du kriminalistisch ja deinem Hobby frönen, das sich angeschlossen hat an deine aktive Berufszeit. Nein, du, während deines aktiven Dienstes hast du schon geschrieben. Wie kam dieses Hobby dazu? Wie bist du zur Schriftstellerei gekommen?
Ja, vielleicht ein Uhr von einem kleinen Umweg. Ich war immer ein Fan. Früher, ich erinnere wieder daran, ich bin 71 Jahre alt und zu einem gewissen Zeitpunkt flimmerten die Durbridge-Krimis über den Bildschirm.
Rebecca, das Halstuch.
Ja, zum Beispiel, das waren immer Straßenfeger und Ich schrieb schon immer gern, mein Vater hat auch gern geschrieben. Ich glaube, ich habe das ein bisschen von ihm. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte so etwas schreiben. Und damals, da war ich eben noch auf der Notrufzentrale, dass die Verhältnisse waren damals ganz anders wie heute. Es war vielmals sehr ruhig, vor allem in der Nacht. Heute klingelt das Telefon jede Minute, vor allem wegen dem Handy. Damals gab es noch keine Handys. Da musste man ein Telefon suchen, wenn man etwas mitteilen wollte. Naja, ich hatte Zeit und so begann ich einmal etwas zu schreiben. Und das war ja etwa schon vor 30 Jahren mittlerweile. Oder?
Wenn wir da jetzt Stand heute sehen, wie viele Bücher, wie viele Werke hast du verfasst?
Ich habe insgesamt 14 Kriminalromane verfasst. Davon besteht jetzt mittlerweile eine Serie mit dem Titel Tatort Thurgau. Das sind Kriminalfälle, erfundene Kriminalfälle im Kanton, diversen Orten im Kanton. Und das sind jetzt 8 Bücher.
Boah, okay. Die Ideen, die entspringen deinem freien Geist oder durch häufiges Lesen von Zeitungen oder durch Kontakte, die du immer noch zur Polizei hast, die dir von neuen Fällen berichten, die du dann geschickt für deine Geschichten adaptierst?
Ja, nein, das kommt eigentlich ganz automatisch. Manchmal auch, wenn ich eine Zeitung lese oder so, denke ich mir, das könnte so ein Fall sein, woraus man eine Geschichte machen könnte. Also ich habe immer versucht, etwas Neues zu schreiben, Überraschendes zu schreiben, nicht ja ein ganz normaler Romanautor zu sein. Ich versuche auch sehr realistisch zu schreiben, vor allem bei der Tatort Thurgau-Serie, was den Polizeidienst belangt und auch die Möglichkeiten. Es gibt da weniger irgendwie Bombenexplosionen, Autocrashs und so weiter. Das gibt es im Fernsehen vor allem. Bei mir ist mehr die Realität im Vordergrund.
Und natürlich die Region.
Ja, natürlich, das schon.
Aber du hast da 2 Charaktere geschaffen, die im Prinzip ihre Polizeilaufbahn gemeinsam durchleben, quasi wie ein Vater-Tochter-Verhältnis. Beschreib mal, wer sind deine beiden Charaktere, die sich da schon in 8 Bänden durchziehen?
Ja, also das ist zum einen mal der Pete Wenger, der ist schon längere Zeit bei der Kripo, sehr erfahren, hat aber immer wieder mal so ein kleines Bauchgefühl, das ihm sagt, ich glaube, da stimmt was nicht oder müsste so vorgehen, sehr erfahren. Gegenüber seiner Kollegin, die Maggie, Marit Buchwald, die ist etwa 15 Jahre jünger. Sie ist manchmal ein bisschen ungestüm und sie sagt manchmal, der Zweck heiligt die Mittel, wenn es so knapp am Rand der Legalität ist und so weiter. Aber sie führen immer wieder mal zum Erfolg, obwohl das prekäre Situationen manchmal gibt. Ja, sie passen gut zusammen. Es sind gute Freunde und fiktive Personen natürlich. Hervorheben will ich, dass jetzt die beiden nicht oder keine psychischen Probleme haben, wie man es manchmal im Fernsehen sieht, in den Serien. Und ja, ganz normale Menschen.
Ganz normale Menschen mit eigentlich ganz normalen Fällen. Diese Fälle, die
du... Meint man, ja.
Meint man, ja. Diese Fälle... Die sind unverfilmt bisher.
Ja, und ich glaub, leider.
weil die würden sich eignen, um ja, ins Fernsehen zu bringen zumindest.
Ja, machen wir doch.
ja, man kann das versuchen, ja. Aber anspringen müssen halt die richtigen Leute, die dann sagen, ja, das ist Stoff, aus dem Helden sind.
Ja, ja, ja. Gut, manchmal braucht es natürlich auch ein bisschen Mut, damit ja, ein Regisseur sich damit wirklich befasst, wie auch mit meinem ersten Buch, das ich eigentlich geschrieben habe. Da braucht es Mut und viel Vorstellungskraft für einen Regisseur.
Ja, aber dann bevor wir über dieses Werk dann sprechen, was du gerade angetönt hast, Was war bis jetzt dein schönster Erfolg aus diesen 8 Werken? Du durftest das präsentieren hier in der Stadt, das Werk. Du hast schon Fernsehauftritte hinter dir. Bestimmt hat man dir auch gesagt, oh, das sind wirklich spannende Geschichten. Was ist da an Feedback gekommen nach 8 Folgen?
Ja, sagen wir es mal so. Ich dachte natürlich immer von Anfang an, hey, wenn ich schreibe, das werden Bestseller und ich verdiene einen Haufen Geld und werde berühmt. Also eine Joan Rowling bin ich nicht geworden. Finanziell habe ich auch heute noch immer noch draufgelegt. Ich bin heute so weit, dass ich sagen muss, wenn ich ein Buch fertig habe, dass ich selber von A bis Z auch gestalte mit Cover und allem, wenn ich das in Händen halten, sage ich, hey, das habe ich geschafft. Und das überlebe ich einmal noch, aber das habe ich selber geschafft. Ja. Das ist mittlerweile nach vielen Jahren jetzt eigentlich meine Befriedigung.
Befriedigung ist es auch, dass es nicht nur in der Printfassung erhältlich ist, deine Werke, sondern sie sind auch als...
Heute als E-Book noch.
Als ja. E-Book erhältlich.
Ja. Also sämtliche Werke, richtig. Also ich muss vielleicht so noch hinzufügen, ich bin ja eigentlich ein Selbstverlag. Ich habe keinen großen Verlag im Rücken, der vielleicht eine Auflage macht von 2.000, 3.000, 5.000 Büchern. Mhm. Ich lebe mehr oder weniger von der Mund-zu-Mund-Werbung. Mhm. Und dadurch ist meine Kundschaft nicht sehr groß. Auch noch nicht, die Bücher sind nicht richtig gut vermarktet, aber da hängt so vieles dran. Damit kann ich mich nicht vollständig beschäftigen, sonst komme ich nicht mehr zum Schreiben, das ist ganz klar. Und das ist der Nachteil bei mir.
Oder? Aber einen wichtigen Punkt haben wir noch vergessen, denn du veröffentlichst nicht unter deinem Namen, einem richtigen Namen, sondern unter Pseudonym, richtig. Unter einem Künstlernamen. Ja, ja. Den müssen wir jetzt auch nennen, damit Leute, die sich jetzt für den Tatort Thurgau interessieren oder sagen, ah, da muss ich ja wenigstens mal reinlesen. Das,
ja, das stimmt.
Unter welchem Namen bist du unterwegs?
Also mein Name, mein Pseudonym, mein Künstlername, sagt man, ist Joel Dominique Sante. Und man fragt sich vielleicht, wieso schreibe ich mit einem Pseudonym? Als ich begonnen habe zu schreiben, ja, da war ich ja, wie es bekannt ist, noch bei der Polizei. Und ich dachte mir damals, ich weiß nie, was genau ich schreibe. Ist das vereinbar mit meinem Beruf oder nicht? Papier nimmt alles an, das wissen wir. Und darum habe ich mir eigentlich ein Pseudonym zugelegt. Und Sante, das ist natürlich auch noch ein bisschen Hintergrund, wenn man, nehmen wir ein Glas Wasser,
genau, ich Prost, sage Sante. Prost, Sante, aber Sante geschrieben.
Ja, aber ich bin in aller Munde.
Dann kommen wir jetzt zu einem Werk, was du bereits im Jahr 2000 geschrieben hast und von dem du sagst, dass... Also
veröffentlicht habe ich es.
Veröffentlicht.
Dann geschrieben habe ich einige Zeit vorher.
Mhm, wie lang?
Natürlich. Ja, wahrscheinlich schon ungefähr 2 Jahre.
Oder? Okay, also warst du Ende der 90er Jahre dran und hast das Buch geschrieben, Unternehmen Legalon. Beschreib mal, um was geht's in dem Buch?
Also wie gesagt, ich wollte etwas machen wie Durbridge. Und je länger ich schrieb, ich hatte natürlich diverse Versionen schon auf dem Papier, damals natürlich noch mit der Schreibmaschine, PC, Laptops und so weiter gab's noch nicht. Und kam dann irgendwann auf die Idee, mit den verschwundenen oder geheimen Nazi-Vermögen auf den Banken, das war damals auch ein bisschen das Thema weltweit. Und diese Tatsachen habe ich einfach einen Kriminalroman geschrieben, darum herum. Und wie man auch sieht, jetzt auch vor einigen Wochen war wieder eine Pressemeldung vorhanden, da ging es auch wieder um geheime Nazi-Vermögen auf der UBS zum Beispiel, also ist auch heute immer noch ein Thema.
Und da du das ja auch schon vor vielen, vielen Jahren aufgegleist hast, ist es so aktuell wie
je? Ja, also die Handlung ist natürlich erfunden, ganz klar, aber es hat auch, die Handlung basiert auf Tatsachen.
Jetzt hast du gesagt, das ist wirklich ein Stoff, der muss verfilmt werden und nicht als Fernsehfilm, sondern als Kinofilm. Und einige bekannte Menschen haben sich ja schon zu diesem Werk geäußert. Erzähl mal, was du alles schon auf den Kopf gestellt hast oder was du versucht hast, dass dieses Werk irgendwann in den Kinos läuft. Ja. Zähl mal auf, was da alles passiert ist.
Also natürlich habe ich mich darum bemüht, irgendwie an den Mann zu kommen, sage ich mal so, oder an den Produzenten, das ist ganz klar im Verlauf der Zeit. Ich hatte zum Beispiel auch die Handlung meines Romans Herrn Arthur Cohn vorgestellt.
Hollywood Filmproduzent, Oscar-prämierter.
Sehr bekannter Mann, ja.
Ja.
Und er schrieb mir dann schlussendlich auch zurück persönlich und sagte mir, das ist eine Big Story im klassischen Sinn, nur leider mache er mehr besinnliche Filme.
Mhm.
Das war dann soweit wieder erledigt. Dann hatte ich noch einen Kontakt mit einem Produzenten in Zürich, der hat sich dafür interessiert. Wir kamen auch schon zusammen, haben uns etwa zweimal getroffen. Er war damals aber auch in eine Produktion involviert, die hatte finanzielle Schwierigkeiten. Das darf ich hier sagen, das ist ja bekannt, das ist Senentunchi, der Film. Und durch das geriet mein Buch, mein Projekt, wieder in Vergessenheit. Und ich habe immer wieder probiert, irgendwelche Produzenten dafür zu interessieren.
Auch Bekannte wie Rolf Lissi von Die Schweizer Macher.
Richtig, ja. Ihm habe ich es überhaupt zu verdanken eigentlich, dass ich das Buch veröffentlichen konnte. Aber das ist auch wieder eine längere Geschichte. Er ist ein lieber Freund und er war behilflich, dass ich das Buch herausgeben konnte eigentlich.
Jetzt ist das Buch in der ersten Auflage im Jahr 2000 erschienen. Es ist eine Neuauflage gestartet im Jahr 2008. Es ist immer noch erhältlich. Es ist in englischer Sprache erschienen sogar. Ja, also
weil ich habe das, darf ich vielleicht einflechten, ich habe das damals gemacht in englischer Sprache, weil mir Rolf Lissi, genau, er hat mir gesagt, wäre das Buch in Amerika erschienen, wäre es schon lange verfilmt. Nur, also, jetzt kommt es wieder soweit. Ich habe das in englische Sprache übersetzen lassen. Das hat mich praktisch einen Kleinwagen gekostet, darf ich wohl sagen.
Also, damals?
Ja, ich bin also immer noch im Minus. Das darf ich auch sagen. Aber ich kann keine Riesenauflage drucken lassen in englischer Fassung, das ist unmöglich. Aber wenigstens habe ich es als E-Book, das ja eigentlich auf der ganzen Welt erhältlich ist.
Nun ist es ja so, dass man nicht direkt ein Buch direkt in einen Film adaptiert, sondern dass dann dieses Buch in ein Drehbuch verfasst werden muss und dann vom Drehbuch, wo es dann bestimmt auch wieder 100 Änderungen gibt, nachher eine Filmfassung erstellt wird. Und wie einfach oder wie schwer ist es, da jetzt in der heutigen Zeit an Produzenten zu kommen, an Filmleute, die sagen, ja, Unternehmen Legalon, das wollen wir jetzt in die Kinos bringen.
Ja.
Was hast du da angestellt?
Also Buchautoren wie auch Drehbuchautoren gibt es vermutlich wie Sand am Meer, kann man auch sagen. Also auch mit den Büchern, jeden Tag kommen so viele Bücher auf den Markt, Neuvorstellungen und so weiter. Es ist sehr schwierig, da Kontakte zu knüpfen. Ich muss vielleicht sagen, für solche Projekte sollte man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, was wiederum manchmal Glückssache ist.
Man kann seinem Glück ja natürlich auch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und ich glaube, das hast du auch gemacht. Also du hast Leute angeschrieben, du hast einen kleinen Trailer auch produzieren lassen, du hast Aktivitäten in sozialen Medien, wo du im Prinzip schon mal beschreibst, um was es geht. Wie ist da der Rücklauf?
Eigentlich nicht groß, leider. Also was den Trailer betrifft zum Beispiel, darf ich sagen, ja, mit lieben Kollegen, Freunden, haben wir einen Trailer gemacht. Ich hatte die Idee und sagte mir, normalerweise ist das Buch, dann ist der Film und dann wird der Trailer gemacht. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, ich zäume das Pferd mal am Schwanz auf und ich fange hinten an. Vielleicht habe ich dann mehr Erfolg, damit sich gewisse Medienleute, Produzenten aus der Branche sich vorstellen können, was läuft da vielleicht ab in dem Buch, wenn sie laufende Bilder vor sich haben und sehen.
Also ist das im Prinzip ein fiktiver Trailer,
richtig, mal spürt. Man versucht, den Inhalt der Story schon ein bisschen rüberzubringen, aber das geht natürlich nicht innerhalb von einer Minute komplett. Das ist sehr schwierig, aber man kann sich doch ein bisschen ein Bild machen.
Wenn man jetzt Leute hier mit einem Podcast ansprechen sollte, die jetzt interessiert sind oder sagen, oh ja, da höre ich mal rein oder da gucke ich mal, dass ich mir so ein Werk mal anschaue, mal lese. Wie können sie Kontakt mit dir aufnehmen? Du hast eine Homepage?
Ja, ich habe eine Webseite, das ist ganz klar, mit Joel Dominic Sante, J. de Sante. Dort drin sind eigentlich alle Informationen, auch die ganze Bibliografie und Kontaktdaten und ja, was man so braucht.
Du hast dreimal heute erwähnt, dass du 71 Jahre bist, ja, also die 70.
Dreimal habe ich es.
Dreimal hast du es schon erwähnt, ja, genau. Da kommen wir langsam Richtung Ende unseres Podcasts, aber wenn du sagst, ja, wenn ich 74 bin, dann möchte ich was erreicht haben. Was wäre jetzt dein Traum, dein Ziel?
Ich sage es mal ganz so, Patrick, du weißt, wie es mir geht. Mein Wunsch wäre, dass ich das dann noch sagen kann, dass ich noch hier bin. Mhm. Das ist also die Gesundheit. Oder? Alles andere ist gar nicht wichtig. Und was mit den Büchern ist, das wäre natürlich ein Traum, wenn man ein Buch verfilmen könnte oder wenn es mit dem Tatort Thurgau zu einer TV-Serie käme, wie auch immer. Das ist ein Traum, natürlich.
Ja, man soll sich seine Träume immer bewahren und ich glaube, dass das Weiterschreiben, auch wenn es für dich jetzt manchmal in einer gesundheitlichen prekären Lage ist, aber bestimmt auch Balsam für die Seele, da zu wissen, aha, also Maggie und Pete haben noch einige Fälle vor sich und wer weiß, also.
Naja, also es ist ja so, dass Maggie und Pete, die werden auch älter. Und der Pete, der steht dann bald auch einmal vor der Pensionierung und ob es dann endet oder nicht, das weiß ich auch nicht.
Ja, dann schließen wir jetzt unseren Podcast und zwar eigentlich mit der Erkennungsmelodie der 60er Jahre, Stahlnetz.
Ja.
Ja. Und dann verabschieden wir uns und ich sage erstmal zu dir herzlichen Dank fürs Kommen hier in die Galerie Latzer.
Ich bedanke mich.
Ich hoffe auch, das Medium Podcast hat dir Freude bereitet.
Ja, klar. Und das will ich noch sagen, lieber Patrick, ich wünsche dir viel Erfolg.
Danke, danke.
Mit dem Bodensee-Podcast. Ich bin überzeugt davon, du bringst das auf die Reihe.
Oh, das war schon mal Balsam für die Seele. Dir drücke ich dann die Daumen für eine mögliche TV- oder Kinoveröffentlichung deiner Bücher. Bleib gesund, liebe Grüße und liebes Publikum daheim. Herzlichen Dank fürs Einschalten und wir hören uns wieder hier aus Kurzrickenbach aus der Galerie Latzer, wenn es wieder heißt bodensee-podcast.ch. Mein Name ist Patrick Eich und ich zähle auf Sie. Bis demnächst. Ciao.